Laura, was war für dich die aufregendste Nacht, die du durch deinen Sport bisher hattest?
Oh, wenn ich zurück überlege, glaube ich, war das im Yosemite National Park. Wir sind die Salate geklettert am El Capitan und es ist wirklich so 800 Meter nach unten gegangen. Ich bin nur auf so einem ganz schmalen Band gelegen und das war wirklich eine sehr aufregende Nacht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Und heute mit einem besonderen Gast. Herzlich willkommen, Laura Dahlmeier.
Hallo, servus.
Laura ist Doppel-Olympiasiegerin und siebenfache Weltmeisterin im Biathlon. Und heute ist sie staatlich geprüfte Bergführerin und vor allem auch leidenschaftliche Bergsteigerin. Habe ich noch was vergessen?
Nein, ich glaube, das war's.
Laura ist heute hier, weil wir bei Überschlafen ab und zu Gäste einladen werden, die in Extremsituationen schlafen. Und davon gibt es bei Laura so einige. Und für die Expertise rund um den Schlaf ist natürlich wie jede Woche mit dabei Dr. Christine Blume, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel.
Ja, hallo.
Und ich bin Ilka Knigge, ich bin die Moderatorin des Podcasts und Wissenschaftsjournalistin. Laura, wir sind heute hier, um mit dir über Schlafen in der Höhe unter anderem zu sprechen. Wir sind auf dich natürlich aufmerksam geworden, weil du das viel machst. Unter anderem warst du ja vor kurzem in Tadschikistan und hast auf unglaublichen 7000 Metern geschlafen. Wie war das?
Richtig. Kalt, spannend, aufregend. Und eigentlich doch besser als gedacht.
Aha, warum besser als gedacht?
Also ich war schon mal in der Höhe, ich war schon mal auf Expedition in Nepal und da habe ich eine Nacht gehabt über 6000 Meter und die war absolute Hölle, da habe ich überhaupt keine Luft bekommen und bin eigentlich mehr oder weniger ja, die ganze Nacht wach im Zelt gelegen und habe mich schon auf das jetzt eingestellt und man dachte, das wird sicher nicht ganz einfach sein. Und es war dann aber echt okay, also natürlich schläft man anders als zu Hause im warmen Bett, das ist auch klar. Aber durch die lange Zeit, die ich da schon unterwegs war und die gute Akklimatisation, war es eigentlich ganz gut. Ja, klar muss man in der Nacht mal öfter raus, vielleicht auch zum Wasser lassen. Es ist unangenehm, es ist kälter in dem Zelt, man liegt im Schlafsack. Aber alles in allem, muss ich sagen, war es eigentlich ganz angenehm.
Ja, nimm uns mal kurz mit für alle, die sich das nicht so ganz vorstellen können. Wie schläft man denn überhaupt auf 7000 Metern Höhe?
Ich glaube, Vorbereitung ist alles. Also, dass man wirklich schon am Abend alles parat legt, alles möglichst nah um sich rum hat, sie möglichst gut vorbereitet, sprich warm anzieht, extra Socken anzieht, sich richtig schön einmummelt und eine gute Schlafposition hat. Mhm. Also ganz wichtig sind die Matten, auf denen man liegt, dass eben von unten die Kälte nicht so rankommt, dass man sich Zeit nimmt beim Zeltaufbau, dass nicht alles bucklig und krumm ist. Das bereut man sonst nur in der Nacht. Und ja, dann ist eigentlich das Problem, dass man viele Stunden da in dem Zelt rumliegt. Also meistens kommt man da irgendwann am Nachmittag an und so gegen 18 Uhr verschwindet die Sonne und dann wird es schlagartig richtig kalt. Ja, und dann beginnt so das Warten aufs Schlafen.
Christine, dann lass uns doch vielleicht mal ein bisschen deiner Fachexpertise draufpacken. Schlafen in den Bergen, was macht das mit uns?
Ja, also die meisten von uns, die ja auch in den Bergen öfter unterwegs sind, also du und ich zumindest, wir kennen das ja vermutlich alle so ein bisschen. Also die erste Nacht oben, die ist meistens irgendwie nicht so toll. Man kann nicht so gut schlafen. Das ist ja teilweise aber auch so dieses auf der Hütte dann irgendwie viel früher ins Bett gehen als zu Hause. Dann ist es halt irgendwie kälter, hast du auch gerade schon gesagt, Laura. So, ja, es gibt da so einige Faktoren. Das zeigt sich aber tatsächlich auch in Studien, dass so subjektiv der Wechsel in die Höhe dazu führt, dass die Schlafqualität schlechter wird. Man hat eher so Insomniesymptome, also kann nicht so gut einschlafen, wacht häufiger nachts auf, fühlt sich am Morgen auch nicht so fit. Und in einer Studie zum Beispiel haben sie das untersucht, es waren 246 Arbeiter und Arbeiterinnen, die von einer recht geringen Höhe plötzlich zum Südpol auf 2800 Metern geflogen sind. Also schon ein Schritt in die Höhe und von diesen Arbeitern und Arbeiterinnen haben 74% berichtet, dass sie in der ersten Nacht nicht gut geschlafen haben.
Und macht es die Höhe oder ist es so ein Erste-Nacht-Effekt? Über den haben wir ja auch schon häufig gesprochen, dass wenn wir in einer anderen Umgebung sind, unser Körper in so eine Lauerstellung so ein bisschen geht. Da sind Geräusche, die wir nicht kennen. Dass die, ja, in so einem Zelt schlafen wir vielleicht auch nicht unbedingt gut und in so einem Lager in der Hütte irgendwie auch nicht. Was spielt da zusammen?
Ich glaube, es ist natürlich eine Kombination von allen Faktoren. Mhm. Es gibt jetzt auch nicht Studien, wo man versucht hat, diese ganzen Effekte irgendwie zu trennen. Es ist wahrscheinlich eine Kombination von allem, aber wenn man die Studien so anschaut, dann ist tatsächlich das, was Laura auch angesprochen hat, die Atmung. Das ist der Faktor, der den größten Einfluss hat.
Warum?
Das würde mich auch interessieren.
Also es kommt in der Höhe zu so einer sogenannten periodischen Atmung, nennt man das. Also typischerweise atmen wir ja einfach ganz regelmäßig. Mhm. Und diese periodische Atmung, das heißt, man macht so 2 bis 4 Atemzüge und dann gibt es eine Pause von 2 bis 4 Atemzügen. Und das ist eben ganz charakteristisch für diesen Schlaf in der Höhe. Und
also nicht atmen, ja?
Man macht so Atempause.
Von der Länge von 2 bis 4 Atemzügen.
Ja, man atmet nicht. Also du hast Atmung, du hast eine Pause, die ist eben auf einer Höhe wie jetzt Köln oder so oder Basel nicht gibt. Und diese Pause, die gibt es dann eben oben. Und was ich auch total spannend fand, war, das tritt selbst bei gesunden Personen ab einer Höhe von ungefähr 1500 bis 2000 Metern schon auf. Und ab 4000 Meter zeigen das fast alle.
Ja, das ist ja echt krass. 1500 Meter, das ist ja schon Chiemgau.
Ja, war ich letzte Woche auch definitiv höher schon.
Ja, ja, genau.
Genau, und die Erklärung ist eben, dass das ausgelöst wird dadurch, dass dieser Sauerstoffpartialdruck, wie man das nennt, eben sinkt. Also der Sauerstoff kann nicht mehr so gut vom Körper aufgenommen werden, bezeichnet man auch so als dünne Luft. Und das verändert eben die Signale im Gehirn, die auch die Atmung regulieren. Mhm. Und dadurch kommt es zu dieser periodischen Atmung. Insgesamt ist aber so, dass diese periodische Atmung eher den Sauerstoffgehalt im Blut erhöht. Also man sagt auch, das ist vielleicht so eine notwendige Anpassung.
Also so eine Akklimatisierung im Endeffekt,
ja,
im Schlaf.
Ja, man merkt es auch, die wird eigentlich eher stärker, wenn man sich akklimatisiert, obwohl gleichzeitig die Sauerstoffsättigung steigt. Und es ist auch noch nicht so ganz klar, ob jetzt diese periodische Atmung sich auf den Schlaf auswirkt, also diese Atemunterbrüche oder vielleicht auch, dass man halt der Schlaf immer wieder unterbrochen ist, dass das irgendwie auch die Atmung beeinflusst. Also dieser Zusammenhang, der ist noch nicht so ganz klar.
Laura, hast du das Gefühl? Ja,
naja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, führt die periodische Atmung aber dazu, dass der Sauerstoffgehalt eigentlich steigt, also die Sättigung. Weil das ist ja oft so ein Problem, oder? Wenn man in der Höhe ist, dass die Sauerstoffsättigung zurückgeht. Und wenn ich das bei mir so beobachte, geht die vor allen Dingen schon auch in der Nacht zurück.
Ja, genau. Also es ist eben so, dass diese Atemaussetzer, das könnte dann schon sein, kann natürlich auch ein Effekt vom Liegen sein oder so, dass man atmet ja auch nicht so häufig in der Nacht, die Atmung beruhigt sich, dass da die Sauerstoffsättigung abfällt. Und das ist ja auch was, also ist ja auch ein Symptom der Höhenkrankheit beispielsweise, eben dass die Atmung betroffen ist, aber auch, dass der Schlaf betroffen ist. Insofern kann es schon gut sein, weil dass es da auch Interaktionen gibt. Aber so, wenn man sich dann akklimatisiert, dann führt eigentlich diese periodische Atmung eher dazu, dass sich die Sauerstoffsättigung in der Nacht auch wieder normalisiert.
Okay.
Laura, spürst du dann einen Unterschied, wenn du auf, weiß nicht, 2000 Metern unterwegs bist und du auf 7000 unterwegs bist oder in so einem ganz höheren Bereich?
Ja, klar. Also ich merke da schon Unterschiede, vor allen Dingen am Anfang. Also ich merke auch, wenn ich jetzt lange in Garmisch war, so auf 700 Meter und ich bin das erste Mal wieder auf 3000 Meter, dann merke ich schon, dass die Luft dünner wird, beziehungsweise ja, dass einfach weniger Sauerstoff zur Verfügung steht. Und das merke ich auch in der Nacht. Die tun mir ein bisschen schwerer mit dem Einschlafen. Mhm. Sobald ich dann da aber 1, 2, 3 Nächte oder Tage eben in der Höhe verbracht habe, konnte ich mir sehr schnell wieder anpassen. Aber es sind einfach Anpassungsmechanismen, die dauern. Und ich habe so das Gefühl, je höher man raufkommt, umso schwieriger wird es mit der Anpassung. Und ja, dann nehmen natürlich auch die Faktoren drumherum zu. Also auf 7000 Meter ist es einfach nun mal ungemütlicher und kälter und an sich schon viel kräftezehrender.
Ja, das stimmt. Du hattest auf deinem Instagram-Profil ja auch geschrieben, ihr hattet 2 Anstiege geplant. Und du hattest ein Problem mit sehr kalten Füßen, ne? Kannst du davon mal kurz erzählen?
Ja, genau. Also wir waren ja da in Tadschikistan im Pamirgebirge und es war eine Doppelexpedition. Wir waren zuerst auf dem Pik Koschnevskaya, der ist so 7100 Meter und als nächstes hat man noch den Pik Kommunismus geplant, beziehungsweise Ismail Somoni, der knapp 7500 Meter hoch ist. Und da haben wir die letzte Nacht ein Lager gehabt auf eben 7000 Metern. Und ich habe schon von Anfang an immer Probleme gehabt, einfach mit sehr kalten Füßen. Und die Durchblutung der Extremitäten geht da zurück. Also das hängt ja schon auch mit dem geringeren Sauerstoffpartialdruck zusammen. Und ich war vielleicht nicht optimal darauf vorbereitet. Also ich habe irgendwie an alles gedacht. Aber Schuhe habe ich eben, ich würde jetzt mal sagen, nur 6000er Schuhe dabei gehabt. Also für 8000er Expeditionen gibt es eben nochmal wärmere Schuhe. Und irgendwie habe ich es nicht für nötig gehalten, mir da andere zu besorgen. War im Nachhinein ein Fehler. Und ich habe alles Mögliche versucht, dass ich die warm halte und warm kriege. Aber irgendwann, es ist einfach nicht mehr gegangen. Und mir war es ganz wichtig, dass ich gesund wieder zurückkomme. Ich tue einfach leidenschaftlich gern klettern. Und es wäre jetzt für mich nicht in Frage gekommen, irgendwie 10 zu verlieren, nur um auf den Gipfel zu kommen.
Ja.
Aber in dem Moment ist es natürlich eine harte Entscheidung, weil du musst halt einordnen, sind jetzt die 10 einfach nur kalt, weil kalt sind sie bei jedem, oder sind sie wirklich gefährlich kalt und es ist jetzt besser umzukehren.
Darf ich dich mal fragen, wie ist denn das, wenn man da im Zelt liegt und irgendwie die Füße sind total kalt, kann man sich da eine Wärmflasche machen oder wie, also hast du da vielleicht auch einen Trick, wie kriegt man die wieder warm?
Tatsächlich haben wir heute einen Kocher mit dabei gehabt, haben da Schnee geschmolzen und haben eine Plastikflaschen dabei gehabt, so eine Allergeneflasche, wo man wirklich ein kochendes Wasser reintun kann und den nehme ich dann schon immer mit in den Schlafsack. Die wirkt ganz gut, um die Zehen zu wärmen, aber natürlich ja, wärmt es nur von außen und du musst schon schaffen, dass auch das warme Blut dann wieder in die Zehen kommt. Und je nachdem, wie lange sie halt kalt waren, konnte es schon mal 1-2 Stunden dauern.
Christine, das dürfte doch eigentlich ein Aspekt sein, der auch das Einschlafen schwieriger macht, ne?
Ja, genau. Dass die Körpertemperatur eben absinken muss, damit wir gut einschlafen können. Und das passiert einerseits dadurch, dass der Körper einfach die Temperatur runterreguliert, also zentral. Aber das passiert auch dadurch, dass eben die Gefäße in den Händen und Füßen, die besonders gut für so eine Wärmeabgabe geeignet sind, dass die aufgehen. Und das bedeutet auch dann, dass eben die Hände und Füße warm sind. Und dann kann eben, es ist wie wenn man jetzt im Winter oder im Herbst das Fenster aufreißen würde, dann kann man sehr schnell sehr viel Wärme verlieren. Und das ist was, was eben das Einschlafen dann unterstützt. Und wenn man, das kennt wahrscheinlich nicht nur Laura, sondern ganz viele, besonders Frauen, wenn man halt abends mit kalten Füßen im Bett liegt, das klappt einfach nicht gut mit dem Einschlafen.
Und es klingt ja im ersten Moment wie so ein völliger Widerspruch, dass wenn uns schon kalt ist, ja, wir Probleme haben, den Körper runterzukühlen. Woran liegt das?
Ja, es kommt eben nicht nur auf die Umgebungstemperatur an, sondern wir müssen eben wirklich Wärme abgeben. Und wenn uns kalt ist, das heißt ja, dass der Körper eigentlich eher auch Wärme bei sich behält. Wenn wir zum Beispiel frieren, dann fangen wir vielleicht auch an zu zittern und durch die Muskelaktivität generieren wir eigentlich wieder mehr Wärme. Und es ist eben wirklich so, dass über die Hände und Füße einfach diese Wärmeabgabe dann erfolgen muss. Und umso schneller der Körper abkühlt, umso besser funktioniert wohl auch das Einschlafen.
Laura, hattest du den Eindruck, als du da versucht hast zu schlafen, hat dich das auch beschäftigt? Die kalten Füße?
Also sagen wir so, mir war nicht danach, noch mehr Kälte abzugeben oder Wärme abzugeben, so rum muss ich sagen, und den Körper runter zu kühlen. Ja, also natürlich beschäftigt mich das drumherum und wir haben schon die kalten Füße beschäftigt. Und wie gesagt, es ist eigentlich so ein Dösen in dem Zelt. Also du kommst am Nachmittag an, dann hast du eigentlich nicht so richtig was zu tun, freust dich, wenn du endlich im Schlafsack liegst und wartest eigentlich schon so ein bisschen, wann gibt es endlich Abendessen, ist dann so ein einfaches Tütenessen und man liegt ja schon die ganze Zeit so in dem Schlafsack rum und ich habe tatsächlich so das Gefühl gehabt, nachdem ich was gegessen habe, die warme Flasche bei die Füße war, die an die Füße irgendwann hoffentlich aufgetaut sind, dann geht man nochmal raus auf Toilette und legt sie dann hin, dass das Einschlafen eigentlich meistens ganz gut geklappt hat bei mir. Das andere ist dann vielleicht nur das Durchschlafen. Weil man natürlich früh ins Bett geht und das war bei uns so gegen 19 Uhr. Dann wacht man halt auf und denkt so, wie spät haben wir es denn? Ach, 10 Uhr. Ja gut, die Nacht ist wohl noch lange. Klar, man steht aber halt auch super früh auf. Also teilweise ist ja um 2 in der Früh geht's dann schon wieder los. Von dem her, es ist ja, ich würde es jetzt mal als komischen Schlafrhythmus bezeichnen. Und der ist einfach anders und sicherlich nicht so tief. Dafür vielleicht allgemein ist es ein längeres Ruhen. So glaube ich, kann man es ganz gut zusammenfassen.
Ist ja auch total spannend, was du sagst. Also diese Verschiebung vom Schlafrhythmus, dass das natürlich auch eine Auswirkung hat. Also ich sage das öfter auch so hier im Podcast, so Schlafen am Tag ist halt einfach nicht das Gleiche wie Schlafen in der Nacht. Also wo unser Körper eben auch von der ganzen Physiologie auf den Schlaf ausgerichtet ist. Und das ist sicher das, was man dann eben auch in dieser Situation merkt. Also A, es gibt nicht so eine richtige Trennung zwischen Tag und Nacht. Man döst vielleicht auch vorher schon mal weg, macht es dadurch irgendwie noch schwieriger, dann später so richtig gut einzuschlafen. Und dann verschiebt man es halt auch. Also man muss zu einer Zeit schlafen, wo man eigentlich noch gar nicht so richtig schlafen kann oder wo man zu Hause nie auf die Idee käme zu schlafen und muss aber dann auch aufstehen, wenn man zu Hause auch nie auf die Idee käme, aufzustehen.
Laura, wie beeinflusst sich das in deiner Tourenplanung? Machst du da auch so eine explizite Schlafplanung?
Nein, eigentlich nicht. Also ich muss sagen, ich versuche mich da bestmöglich an die Bedingungen vor Ort anzupassen. Also ich schaue einfach, was ist fürs Bergsteigen wichtig. Also wann habe ich das geringste Risiko, zum Beispiel für Steinschlag, für Eisschlag, um welche Uhrzeit muss ich aufstehen, damit ich rechtzeitig am Gipfel bin, bevor es weich und warm wird. Also ich gehe eigentlich von der Seite heran, dass ich sage, okay, angenommen, ich möchte um 10 Uhr auf dem Gipfel stehen, damit ich sicher um 14 Uhr wieder zurück bin. Wie viele Stunden brauche ich für den Aufstieg und rechne halt dann so zurück und irgendwann komme ich halt dann auf eine Aufstehzeit von 2 Uhr oder 3 Uhr in der Nacht und denke mir, puh, hilft nichts und dann wird der Wecker gestellt. Und ich glaube, wenn man das aber wirklich häufiger hat, also dieses frühe Aufstehen, dann kann man sich ja ein Stück weit dran gewöhnen und weiß, okay, das ist nicht angenehm und ich bin also ein bisschen ein Morgenmuffel, also da kann man nicht so viel mit mir anfangen in der Früh um 2, aber ich kann mich auch ganz gut darauf einstellen und ich weiß, es kommen wieder andere Tage, wo ich einfach ausschlafen kann.
Ja, weil es ist ja am Ende des Tages auch ein Sicherheitsfaktor. Also ich meine, du machst Touren, die sind wirklich einfach gefährlich. Da muss man auch einfach auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen können. Da ist auch Kraft, Balance, Durchhaltevermögen, alles Mögliche am Ende gefragt. Und der Schlaf sorgt ja auch dafür, dass wir einigermaßen leistungsfähig sind. Hast du das Gefühl, das stresst dich manchmal, wenn du weißt, okay, das ist jetzt eine schlimme Nacht gewesen und die Tour ist vielleicht auch sehr hart, du musst jetzt einfach performen?
Ich glaube, ich kann das ganz gut wegblocken, wenn jetzt mal eine Nacht schlecht war oder ich einfach auch super wenig geschlafen habe. Also ich habe schon in die Alpen Touren gemacht, wo wir einfach spät abends erst angereist sind und dann musst du nur einen Rucksack packen und dann läuft es auf irgendwie 2-3 Stunden Schlaf raus. Und dann ist das natürlich nicht angenehm, wenn du dann in der Früh startest und denkst, boah, mir fallen nur die Augenlider zu. Aber ich habe so das Gefühl, ich kann das ganz gut wegblocken, wenn das dann natürlich öfter ist, Tag 2, Tag 3, Tag 4. Dann wird es richtig hart, dann wird es anstrengend und natürlich auch ein Stück weit gefährlich, weil halt die Konzentration leidet und das kann man sich im Bergsport eigentlich nicht leisten. Also da bin ich mir schon dessen bewusst, dass das gefährlich werden kann und darum versuche ich natürlich Schlafmangel zu vermeiden, was aber nicht immer möglich ist.
Ja, hattest du schon mal so eine Situation, wo du dachtest, boah, das war jetzt so ein bisschen kritisch und das hätte ich jetzt gerne anders gehabt?
Ich weiß es von Natur. In die Westalpen in der Schweiz, da sind wir eben so abends nur angereist und dann nach 2 Stunden Schlaf schon wieder aufgebrochen in der Früh und haben so 4 Stunden Zustieg gehabt, bis die eigentliche Tour begonnen hat und da war Biwakschachtel. Und dann sind die Leute vor uns, haben halt gefrühstückt und sind alle rausgerumpelt und auf Tour gegangen. Und ich habe zu meinem Tourpartner gesagt, Mensch, ich bin so müde, ich schlafe jetzt im Stehen ein, ich kann nicht mehr. Und das war halt in der Früh um, keine Ahnung, 5 oder 5:30. Und dann war eben da diese Biwakschachtel mit dem Bett und da sage ich, du, jetzt müssen wir, glaube ich, eine Viertelstunde so einen Powernap machen und danach bin ich mir sicher, geht es wieder besser. Und dann sagt er, ja gut, wenn du meinst, dann machen wir das halt. Alle sind raus und sind gestartet auf Tour. Wir haben uns ins Bett gelegt, die haben uns umgeschaut. Ich habe geschlafen, Viertelstunde, Wecker gestellt, aufgestanden und habe gewusst, hey, jetzt kann der Tag beginnen. Und mir ist schlagartig besser gegangen. Und habe mir dann gedacht, schau, mit so kleinen Tricks kann man sie dann doch auch wieder helfen. Und das war in dem Moment wirklich die beste Entscheidung.
Erklär nochmal ganz kurz für alle, die das nicht kennen, was eine Biwakschachtel ist.
Das ist im Endeffekt so eine Blechbüchse, die in den Bergen steht.
So ein Container, ne?
Ja, genau, so vergleichbar mit einer Mini-Hütte, so eine Schutzhütte. Die ist meistens konzipiert wirklich für Notfall, beziehungsweise in einer Region, wo man einfach keine Hütte hinstellen kann, weil es zu weit weg vom Weg oder von der Zivilisation ist.
Christine, willst du noch was zum Powernet sagen?
Ja, haben wir ja auch schon ausführlich in unserer Powernap-Folge drüber gesprochen, aber ich glaube, das ist tatsächlich dann einfach in so einer Situation das Richtige, was man machen kann. Also ja, man muss natürlich irgendwie sagen, ich finde, du hast es gerade ganz eindrücklich auch geschildert, Laura, natürlich so ein Schlafmangel, der wirkt sich aus auf die Reaktionsfähigkeit. Es ist auch irgendwie, man empfindet so in Fahrsimulatoren, dass Menschen, wenn sie auch in der Höhe geschlafen haben, insbesondere dann, wenn die Atmung vielleicht ein bisschen beeinträchtigt ist, wenn sie so Schlafapnoe haben, also so Atemaussätze, dann, dass sie dann im Fahrsimulator schlechtere Leistungen bringen, auch irgendwie so ein plötzlicher Wechsel der Höhe kann dann sich aufs Gangbild auswirken. Da kann man natürlich schon sagen, das sind irgendwie Faktoren, die potenziell kritisch sind, auch in so einer Situation. Aber ich glaube, eben das ist das, was du geschildert hast. Da geht es dann wirklich darum, dass die Tour sicher ist. Und da muss man wahrscheinlich manchmal einfach im Schlaf sparen, weil sonst einfach die Tour zu gefährlich wird. Und dann finde ich aber so ein Powernap eine super Strategie.
Es ist ein krasses Spannungsfeld, oder? Man versucht irgendwie die Tour sicher zu machen, gleichzeitig wird die auch nicht sicherer, wenn man selber nicht sicher gehen kann.
Ja, das sind halt einfach besondere Touren, besondere Herausforderungen und dadurch erhöht sie natürlich das Risiko und ich versuche es aber auf der anderen Seite auch wieder zu minimieren. Und ich weiß, dass das so eine Gratwanderung ist und man muss da gut abwägen. Und ich glaube, man kann einfach auch nicht jeden Tag so Touren machen, sonst wird es irgendwann wirklich zu gefährlich und irgendwann geht es einmal nicht mehr gut. Aber für so einen gewissen Zeitraum kann man sie, glaube ich, schon ein bisschen pushen. Also so geht es mir zumindest. Mhm.
Holst du dann Schlaf nach, wenn du von so einer Tour zurückkommst?
Das finde ich jetzt spannend, ob man das überhaupt kann. Also mir kommt es so vor, als könnte ich das, aber wahrscheinlich rein wissenschaftlich geht es gar nicht, dass man vorschläft oder das dann am Schluss nachholt.
Vorschlafen kannst du nicht, aber Schlaf nachholen kann man tatsächlich. Also das machen ja ganz viele von uns auch am Wochenende, dass man unter der Woche irgendwie ein bisschen weniger schläft und dann am Wochenende schläft man aus und holt da Schlaf nach. Und das einerseits, also da kompensiert man so ein bisschen über die Zeit, man schläft einfach mehr. Aber was unser Körper ganz von alleine macht, ist, der produziert dann einfach mehr Tiefschlaf oder lässt uns tiefer schlafen. Und dadurch muss man auch nicht jede Minute jetzt eins zu eins nachholen, sondern eben über diesen tieferen Schlaf können wir auch Schlaf nachholen. Ich finde das immer super clever eigentlich, wie unser Körper das so eingerichtet hat.
Definitiv. Also so hört sich es auf jeden Fall an. Das wird sich jetzt für mich auch in der Praxis so anfühlen. Also wenn wir wieder zurückgehen nach Tadschikistan auf Expedition, als wir dann zurückgekommen sind ins Basislager, da gibt es nicht viel zu tun. Da habe ich oft 11, 12 Stunden geschlafen und habe mir gedacht, wow, okay, wie geht es daheim? Schaffe ich sicherlich nicht, so viele Stunden im Bett zu verbringen. Und das hat sich aber super angefühlt. Und ich habe dann so ein bisschen auf meinen Ruhepuls geschaut und der ist auch immer niedriger geworden. Und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, ich habe echt richtig gut und entspannt da geschlafen. Und dadurch habe ich mich dann auch nach ein paar Tagen wieder bereit gefühlt, wieder aufzubrechen, wieder in die Höhe zu gehen und wieder Vollgas zu geben.
Trackst du dann auch deinen Schlaf, wenn du dort unterwegs bist?
Ja, also ich habe so eine Garmin-Uhr und die nimmt ein paar Schlafdaten auf. Ich bin mir immer nicht ganz so sicher, wie exakt ich das messen kann. Aber zumindest so Ruhepuls und Schlafdauer, glaube ich, funktioniert ganz gut. Und
hast du das funktioniert ganz gut.
Ja, genau. Das haben wir hier auch schon mal ausgetestet für Überschlafen. Hast du das Gefühl, dass dir das hilft oder dass sich das eher stresst, diese Daten zu haben über den Schlaf, wenn du unterwegs bist?
Nein, ich glaube, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sich nicht so ganz schnell aus der Ruhe bringen lässt. Also stressen tut mir das eigentlich selten. Ganz im Gegenteil, ich finde es immer ganz spannend. Und wenn dann der Ruhepuls besonders niedrig war oder die Uhr sagt, ja, was weiß ich, wie viele Stunden Tiefschlaf, dann denke ich mir, jawohl, jetzt erst recht. Und wenn es nicht so gut war, dann denke ich mir, ja, die Uhr, ach, ist mir wurscht, mir geht's ja gut. Dann beachte ich es gar nicht so sehr.
Lass uns noch mal kurz auf diese Nacht zurückkommen, die du ganz zu Beginn auch angesprochen hast, wo du meintest, es gab mal so eine Nacht, da hast du dir gedacht, was ist jetzt los? Und die war auch, ich glaube, auf über 6000 hattest du gesagt, ne?
Ja, genau, das war am Amar Dhablam in Nepal. Da waren wir schon ein paar Tage unterwegs. Also ich glaube, das war nach 3 Wochen circa und die war auch schon in der Höhe. Aber es war meine allererste Nacht über 6000 Meter. Mhm. Und da war der Tag schon recht anstrengend und da habe ich einfach so das Gefühl gehabt, ich krieg nicht wirklich Luft. Also das Lager war sehr exponiert, rechts und links ist runtergegangen, es war eigentlich auch überhaupt kein Platz da war eben dieses Zelt schon so ein bisschen bucklig aufgestellt, so krumm, und der Oberkörper ist so sogar ja ein bisschen tiefer gewesen wie die Beine, was eigentlich nie gut ist. Und irgendwann habe ich mir gedacht, na, also so funktioniert das auf gar keinen Fall, und habe dann versucht, den Rucksack unter den Oberkörper zu schieben. Und also ich weiß, ich habe einfach nicht geschlafen. Ich bin da in dem Bett gesessen, gelegen, und habe mir gedacht, am liebsten würde ich einfach gleich wieder absteigen.
Wenn du sagst, da ging es rechts und links runter, warst du dann noch gesichert im Zelt, oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, das jetzt nicht, aber wenn man so, im Bayerischen darf man sagen, so schlaftappig aus dem Zelt rausgeht, da muss man schon aufpassen, dass man nicht abrutscht. Also da musst du schon in der Früh schauen, wo kann ich die Schuhe anziehen, wo kann ich vielleicht kurz austreten gehen. Also es war schon ein bisschen Platz, aber ja, nicht viel. Also du musst schon echt Obacht geben.
Was denkst du, hat sich da für dich jetzt selber getan im Unterschied zu deiner Tadschikistan-Tour? Weil ich meine, da warst du ja noch höher und da hat es dann hingehauen mit dem Schlafen.
Also ich glaube, dass Zeit einfach ein ganz entscheidender Faktor ist. Also je länger ich vor Ort bin, je länger ich in der Höhe bin und je besser ich mich akklimatisiert habe, desto besser kann ich schlafen. Ich habe in dem Fall wirklich sehr viel Zeit in die Akklimatisation gesteckt, auch im Vorfeld. Ich habe versucht, mich in die Alpen zu akklimatisieren, aber explizit mit so einem Höhenzelt, in dem ich geschlafen habe. Und habe das Gefühl gehabt, dass ich jetzt nicht unbedingt deutlich leistungsfähiger oder fitter gewesen wäre, aber ich habe einfach viel weniger Symptome gehabt in der Höhe, sprich Kopfweh, Atemnot. Das war eigentlich gar nicht so gegeben. Und auch die Schlafqualität war von Anfang an deutlich besser. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste.
Ah, Christine, da fällt mir ein, es gibt diesen Satz, Climb high, sleep low. Also der soll so ein bisschen zusammenfassen, wenn man irgendwie eine krasse Tour macht, dann soll man noch ein bisschen höher steigen an dem Tag, sagen wir mal 300 Höhenmeter oder so, ich weiß nicht, wie viel genau man braucht, und dann aber etwas tiefer schlafen, also diese 300 Höhenmeter vielleicht tiefer schlafen. Das ist so ein Saying, ja, wo es auch, da geht es auch um das Thema sich akklimatisieren, und es soll aber auch den Schlaf besser machen. Konntest du dazu was finden? Gibt es da irgendwie wissenschaftliche Anhaltspunkte für?
Also was ich gefunden habe, weiß nicht, vielleicht kann die Laura da noch mehr dazu sagen, ist aber, dass die Schlafhöhe eben ausschlaggebend ist eigentlich für die Entwicklung der Höhenkrankheit. Also nicht die maximale Höhe, die man am Tag hatte, sondern eben die Höhe, auf der man dann wirklich schläft. Und meine Vermutung wäre jetzt, das hat halt was damit zu tun, dass man nicht so viel Zeit in dieser höheren Höhe verbringt.
Ja.
Und eben einfach, ja, Schlaf. Ich meine, wenn man jetzt halt 8 Stunden schlafen würde, beziehungsweise Laura hat ja gesagt, dass man da vielleicht teilweise auch schon dann früher ins Zelt kriecht, dann sind es halt doch einfach sehr, sehr viele Stunden, die man dann auf dieser Höhe auch verbringen muss.
Auf der niedrigeren, das meinst du, ne? Also, dass man sich dann besser akklimatisieren kann oder besser ankommen kann, weil man nicht ganz so hoch ist.
Genau, beziehungsweise die Akklimatisierung oder auch der Schlaf wäre natürlich schlechter, wenn man jetzt sehr viel Zeit schon in der höheren Höhe verbringt.
Ach so, okay, ja, das leuchtet irgendwie ein. Ich meine, es gibt ja auch Höhen, wie die sogenannte Todeszone. Ja, da sprechen wir bei Bergen wie dem Mount Everest von, auf über 8000 Metern. Da könnte man wahrscheinlich nicht schlafen, oder?
Ich gebe die Frage mal direkt an Laura weiter.
Ja, genau. Laura, hast du damit Erfahrung?
Nein, muss ich tatsächlich sagen, so hoch war ich noch nie. 7100 Meter war für mich die höchste Höhe. Vielleicht zu diesem Sleep Low, Climb High. Also ich kenne das schon so, ich glaube, in der Literatur steht immer drin, man soll die Schlafhöhe nur um 300 Höhenmeter pro Nacht eigentlich steigern. Mhm. In der Realität schaut es halt dann meistens anders aus. Das liest sich immer ganz nett in die Bücher, und dann ist man da vor Ort und dann schaut man so, okay, Basislager in unserem Fall war das auf 4300 Meter, und dann haben wir gleich einmal auf über 5000 Meter geschlafen. Mhm. Und das ist halt dann doch deutlich höher. Das kann man schon mal 1-2 Tage machen, dann muss man wieder runter ins Basislager, sich erholen. Und bei dieser Akklimatisierung am Berg haben wir tatsächlich versucht, wenn die Schlafhöhe dann auch deutlich höher war als diese 300 Meter, dass wir da angekommen sind im Lager, unser Zelt aufgebaut haben, alles hergerichtet haben. Und dann würde man sich am liebsten ja in das Zelt reinlegen und schlafen oder zumindest ruhen. Dass wir gesagt haben, so, jetzt lassen wir das Gepäck da, gehen wirklich mit leichter Ausrüstung und gehen eben noch mit 200-400 Höhenmeter höher, auch wenn es uns anstrengt. Aber durch das, dass das Gepäck wegfällt, ist es dann doch ein bisschen leichter. Und wenn man dann wieder zurückkommt, dann ist man ja schon mal abgestiegen. Und da hat man so das Gefühl, oder habe ich immer das Gefühl, hey, jetzt kommt auf einmal viel mehr Sauerstoff bei mir an und ich bin ja schon abgestiegen und jetzt kann ich auch sicher wieder gut schlafen. Und allein dieser psychologische Effekt verstärkt dann eigentlich dieses gute Schlafgefühl.
Ja, ich glaube, dass der Kopf spielt halt beim Schlafen einfach eine wahnsinnig große Rolle. Und die Psyche und das irgendwie das Sicherfühlen und vielleicht auch so dieses Gefühl, okay, ich habe es jetzt irgendwie richtig gemacht und ich habe so gemacht, dass es für meinen Körper gut ist.
Kopf ist ein gutes Stichwort. Laura, schläfst du eigentlich auch so in der Wand? Also es gibt ja so Zeltkonstruktionen, die man quasi an so eine steile Wand auch anbringen kann. Machst du das auch?
Genau, das wäre das sogenannte Portaledge. Und das war eigentlich so die Antwort auf die allererste Frage, die ihr mir gestellt habt, quasi, was so die extremste Situation war. Da war ich im Yosemite Nationalpark und da haben wir kein Portaledge dabei gehabt, weil in dieser senkrechten Wand eben so ganz dünne Ledges sind, auf denen man schlafen kann. Aber man kann sich eben genauso vorstellen wie so ein Portaledge. Ich habe auch schon mal in einem geschlafen. Das hängt man dann in der Wand auf. Das hängt nur an zwei, drei Bohrhaken. Ist echt so ein bisschen eine wackelige Konstruktion. Mhm. Du hast da immer den Klettergurt an und bist maximal exponiert. Pfeift überall runter. Und genau das finde ich aber super spannend und faszinierend. Ich würde mal sagen, die Tiefschlafphase ist jetzt nicht ganz so ausgeprägt. Aber trotzdem fühlt es sich für mich eigentlich nicht schlecht an. Also ich muss sagen, da habe ich schon in manche Hotelzimmer schlechter geschlafen.
Das heißt, für alle, die das noch nie gesehen haben, das ist wirklich einfach so ein hängendes Zelt, ne? Also da geht es unter dir im Prinzip runter. Du bist zwar befestigt in der Wand, aber letztlich stellt man sich das so vor, wie wenn man die ganze Zeit klettert und dann errichtet man ein Zelt, ne?
Genau, also früher haben sie wirklich Hängematten dabei gehabt. Das sieht man nur in alte Führer oder in Topos, da steht dann drin Hängematten-Biwak. Und diese Portaledges sind im Endeffekt wie so Feldbetten, so kann man sich das vorstellen, meistens ein doppeltes. Und das geht dann eben so waagrecht raus zur senkrechten Wand, der schöne 90-Grad-Winkel. Und hoffentlich ist dann der Wind nicht so stark, weil ansonsten wackelt es schon ganz schön rum. Und man kann zum Schutz dann so ein Zelt drüber werfen. Das macht man aber eigentlich nur, wenn man Regen erwartet. Wenn es jetzt wirklich stabil angesagt ist vom Wetter, dann tut man das gar nicht drüber und liegt dann da und kann den Sternenhimmel anschauen und sich freuen, dass man da in der Wand liegen darf.
Erzähl mal von der Nacht, wie war das?
Ich habe es eigentlich echt mega cool gefunden und habe es gar nicht so glauben können und habe mich so ein bisschen auf die Seite gedreht, runtergeschaut und mir gedacht, wow, okay, da pfeift jetzt irgendwie so 800 Meter runter. Weiter umdrehen bitte nicht.
Der Nerven aus Stahl.
Habe mich wieder auf die andere Seite gedreht, habe den Sternenhimmel angeschaut und habe mir gedacht, das könnte nicht besser sein.
Aber sag mal, hast du da nicht Angst gehabt, dass du vielleicht dich, also man dreht sich ja im Schlaf auch immer wieder, dass du dich dann irgendwie aus Versehen da runterdrehst? Also ich meine, du warst wahrscheinlich schon noch gesichert, gell?
Ich war gesichert, genau.
Aber irgendwie, also ich meine, diese Vorstellung, ich glaube, ich würde kein Auge zumachen.
Also meine Pulsuhr würde wahrscheinlich die ganze Zeit 150 bis 180 anzeigen.
Ja, durch das, dass wir ja schon viele Tage geklettert sind und ich dem Material zu 100% vertraue, ist es eigentlich dann, glaube ich, deutlich leichter. Also ich bin ja immer mit Klettergurt unterwegs und mit der Selbstsicherung und dem Material vertraue ich wirklich 100%. Ansonsten würde ich in so eine Wand gar nicht einsteigen. Und ich habe, glaube ich, sogar zusätzlich noch so einen Brustgurt gebastelt. Also normalerweise hat man einen Hüftgurt, so einen Sitzgurt. Und den macht man ja aber vielleicht in der Nacht nicht ganz so eng zu, weil es schon ein bisschen unangenehm wird. Und habe dann so ein Brustgeschirr noch gebastelt und habe gewusst, da kann gar nichts passieren. Und das habe ich akzeptiert und dann hat es gepasst.
Konntest du denn überhaupt ein Auge zumachen?
Ich habe gut geschlafen, ja.
Das ist ja unfassbar. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Aber ich glaube schon, dieses Vertrauen ins Material und wahrscheinlich auch in deine eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen, dass das einfach eine ganz wichtige Rolle spielt.
Ja, weil sonst kann man gar nicht abschalten, oder? Sonst bist du wahrscheinlich die ganze Zeit in so einem Alarmmodus. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, diese Effekte, wie die du, Christine, immer beschreibst, was diesen Erste-Nacht-Effekt angeht. Mhm. Weißt du, wir sind woanders, die Umgebung ist neu. Das hat man ja sogar im Hotelzimmer. Und dann liegst du da an einer Wand und unter dir geht es fast einen Kilometer runter. Du weißt eigentlich also jetzt irgendwie, wenn die Sicherung es nicht hält, dann war es das ganz sicher. Und das, also wenn man da nicht wegschalten kann im Kopf, da kann man doch kein Auge zumachen, oder?
ist auf jeden Fall schwierig. Aber ich glaube eben, es ist dieses Vertrauen, dass man die Situation vielleicht auch kennt, dass man ja vielleicht das sogar schon öfter gemacht hat. Und dann, glaube ich, funktioniert das schon.
Also für mich ist es tatsächlich so, wenn ich das beobachte, ich habe oft die erste Nacht, wenn ich an einem anderen Ort bin, wo ich ziemlich gut schlafe, weil ich einfach müde bin, weil ich irgendwie den ganzen Tag unterwegs war oder jetzt wieso in der Wand. Hey, es war ein super anstrengender Tag und da bin ich dann müde und da kann ich dann auch wirklich gut schlafen. Spannend wird es für mich dann oft so zweite Nacht, dritte Nacht, vierte Nacht, weil dann wird mir so die neue oder die ungewohnte Umgebung noch bewusster und dann wirkt sich das auch negativ auf den Schlaf aus. Mhm. Also vielleicht bin ich da aber ein bisschen anders wie andere. Das habe ich aber schon öfter bei mir festgestellt.
Es ist aber bei dir bestimmt so, dass du dann auch in der zweiten, dritten und vierten Nacht immer in einem anderen Lagerplatz bist, oder?
Nicht unbedingt. Also ich kenne das nur von früher, von meiner Biathlon-Zeit. Da waren wir ja in verschiedenen Hotels. Und oft in der ersten Nacht war ich einfach nur müde und platt und habe mir gedacht, ach, endlich Bett, schlafen. Und dann so nach einer gewissen Zeit, dritte, vierte Nacht, habe ich mir gedacht, na, also irgendwie so ganz passend tut es mir nicht. Und dann habe ich ja immer schlechter geschlafen.
Ja, aber ich finde es ganz spannend, dass du es beschreibst. Ich könnte mir das schon auch irgendwie ein bisschen erklären. So, du hast ja auch gesagt, man geht dann halt relativ früh ins Bett, hat irgendwie eine lange Liegezeit, hat eigentlich schon relativ viel Erholungszeit auch. Und schafft es dann halt einfach nicht mehr, diese ganze Erholungszeit, die man eigentlich zur Verfügung hat, auch mit Schlaf zu füllen. Und das Gefühl, was dann daraus entsteht, ist halt, ich schlafe schlechter.
Ja, kann gut sein. Das ist.
Laura, was sind denn, wenn wir jetzt mal so zusammenfassen, deine Lieblingstipps so für Schlafen bei krassen Expeditionen, Schlafen in der Höhe, wenn du unterwegs bist?
Also ich würde sagen, was sie wirklich sehr positiv auswirkt, ist Zeit nehmen beim Zeltaufbau, den Platz möglichst gut herrichten, alles möglichst griffbereit, parat haben, kein zu großes Chaos im Zelt veranstalten. Und dann eine warme Flasche mitnehmen, also gerade für die Füße zum Wärmen, wo man einfach ein bisschen Wärme von außen hat. Das finde ich hilft sehr gut. Und ich bin eigentlich auch ein Freund davon, sie warm anzuziehen. Und wenn es dann zu warm wird, dann kann ich ja immer nur eine Jacke ausziehen.
Dann, Laura, was nimmst du heute mit?
Dass der Körper zum guten Einschlafen sich erstmal abkühlen will und das Spannende ist. Und darum ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass die Füße erstmal warm sind, damit man dann abkühlen kann und besser schlafen kann.
Christine, wir machen die Runde. Wie sieht's bei dir aus?
Ich finde das faszinierend, dass man auch tatsächlich auf so in meiner Vorstellung vielleicht so 50 Zentimeter breiten Felsvorsprüngen schlafen kann, wenn man Vertrauen ins Material und in die eigenen Fähigkeiten hat.
Ja, ich nehme heute ehrlich gesagt auch mit, dass unser Spruch, den wir hier mal sagen am Ende, wir sagen immer, schlaf gut und stresst euch nicht, das wissen diejenigen von euch, die uns oft zuhören auch, dass der selbst an so einer Steilwand oder auf 7000 Metern Höhe irgendwie stimmt. Und dann würde ich sagen, ja, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Danke, Laura, dass du da warst.
Danke.
Vielen Dank, hat richtig viel Spaß gemacht. Danke euch.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.